Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und provokativ unterwegs schon am frühen Morgen, auch und gerade an diesem Freitag, dem 10. April 2026. Intelligente Provokation, das ist das A und O des guten Journalismus, und provozieren kommt vom lateinischen provocare, und provocare heißt hervorrufen. Wer provoziert, will etwas hervorrufen, eine Reaktion, eine Auseinandersetzung, Rede und Gegenrede. Das ist der Kern der Demokratie, das ist die Grundlage der freiheitlichen Staatsform. Wo Sie keine Rede und Gegenrede mehr haben, wo man Ihnen vorgaukelt, wo man Ihnen vorlügt, bestimmte Wahrheiten seien alternativlos, da haben Sie keine Demokratie mehr. Da findet ein stiller Staatsstreich bereits statt. Und die Medien versagen hier kolossal. Und jetzt spreche ich vor allem von den deutschen Medien. Ich finde das erschreckend, wenn ich jeden Morgen hier in diese Portale hineinblicke. Ich könnte mich natürlich auch entspannt darüber lustig machen. Aber es hat eben eine gefährliche Dimension. Wenn die Journalisten so tun, dass es zu wichtigen Themen, über die man eigentlich demokratisch debattieren müsste, und zwar richtig streiten, damit sie eben alle Seiten der Problematik sehen und nicht nur eine, um eben Fehlentscheidungen oder schlechtere Entscheidungen zu verhindern. Sie wissen ja nie, ob sie eine gute Entscheidung getroffen haben. Sie haben alles daran zu setzen, eine möglichst wenig schlechte, die am wenigsten schlechte Entscheidung zu treffen. Und das können Sie ja nur sicherstellen, wenn Sie alle Varianten und alle Gesichtspunkte eines bestimmten Themas ins Auge fassen. Aber wenn die Medien, die diesen Zentralauftrag eigentlich hätten in der Öffentlichkeit, wenn die natürlich kommen, auftreten, sich aufblustern und sagen, also hallo, Corona, Klima, Zuwanderung, Trump, Netanyahu, Iran, Russland, Putin, EU, Orban, da gibt's nur eine legitime Meinung. Alles andere sind Fake News, ist Desinformation, ist fünfte Kolonne, ist Landesverrat. Dann beerdigen, dann sabotieren die Journalisten die Demokratie, meine Damen und Herren. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und das muss man einfach den Freunden und Kollegen da in den Redaktionsstuben in Deutschland immer wieder entgegenhalten, die in da unbezweifelbarer Selbstherrlichkeit sich immer wieder anschminken, da gewissermaßen die absolute Wahrheit zu verkünden. Und diese Arroganz, dieser Hochmut ist momentan auf dem Vormarsch in Deutschland, und man hat das Gefühl, dass dieser Hochmut eben bei diesen medialen und politischen Eliten, denen die Fälle davon schwimmen, dass dieser Hochmut eben ursächlich zusammenhängt mit der Tatsache, dass es Deutschland immer schlechter geht. Aber anstatt sich dieser Tatsache zuzuwenden und sich damit auseinanderzusetzen, verpanzert man sich da auf dem Hochsitz der eigenen Überheblichkeit. Und wenn ich da auch führende Wochenpublikationen mir anschaue, etwa die Zeit, und einfach die ganze Tonalität, und ich bin kein Stilpapst, der da sozusagen sich empört, wenn einer ein bisschen austeilt, im Gegenteil, das gehört auch zur Demokratie, aber mir fällt einfach auf, dass da diese führenden Leitartikel mit einer, also wirklich mit dem abgespreizten Zeigefinger und einer unglaublichen Hochnäsigkeit beispielsweise über den amerikanischen Präsidenten schreiben. Und über diese natürlich völlig verfehlte, absurde, gemeingefährliche Strategie an der Straße von Hormuz und im Nahen Osten. Okay, kritisieren wir Trump und Netanyahu. Bilden wir uns ein, wir hätten alles besser gemacht. Wir hätten natürlich überhaupt kein Problem, wenn eine Hisbollah beispielsweise im Süden Libanons permanent unser Land angreift. Also wenn wir in Tuttlingen bewaffnete Milizen hätten, aus Deutschland immer Raketen schießen würden auf Zürich oder auf Bern, ja, dann müssten die Schweizer das einfach im Luftschutzkeller aushalten und ja, nicht zurückschlagen, weil es könnte ja kollaterale Schäden geben, weil die Tuttlinger Fanatiker sich selbstverständlich mit ihren Raketen und ihren Boden-Luft-Geschossen in zivilen Gebieten aufhalten, weil das ganze Gebiet dann sozusagen terroristisch unterwandert wäre. Also da macht man sich schon ziemlich leicht und man putzt sich da die Schuhe ab an diesen Staatsmännern. Und ich bin voll dabei, dass man hier kritisch hinterfragt. Ich habe das auch getan. Ich habe am Anfang geschrieben, dass dieser Iran-Krieg extreme Fragen aufwirft und natürlich auch im Lichte jetzt all dieser Völkerrechtspäpste auf Schärfste verurteilt werden müsste. Obwohl das Völkerrecht natürlich eine sehr zweifelhafte Kategorie ist, wenn man das zwischenstaatliche Handeln anschaut. Aber man macht sich einfach zu leicht mit dieser Kritik. Denn schauen wir uns mal diesen Iran-Konflikt an. Die Sperrung der Straße von Hormuz ist doch iranischer Wirtschaftsterrorismus gegen die ganze Welt und vor allem gar nicht gegen die USA und gegen Israel, sondern gegen alle anderen gerichtet. 90% des Öls und des Gases, die über diesen Seeweg kommen, beziehen die Asiaten, beziehen Indien, beziehen China, ein Verbündeter eigentlich von Iran. Die Golfstaaten, die werden getroffen. Europa wird getroffen. Die Amerikaner, die werden dadurch gar nicht getroffen, weil die sind eben nicht so blöd gewesen wie die Europäer, dass sie sich energiepolitisch in eine Sackgasse hineinmanövriert haben. Die Chinesen haben massiv ihre Energieverfügbarkeit erhöht, massiv erhöht. Die Amerikaner haben sie auch erhöht, die Europäer haben sie abgesenkt. Wir sind doch da massiv betroffen. Also dieser Seeweg ist vor allem eine Lebensader für den Wohlstand in Europa, in Asien und auch in den Golfstaaten. Und jetzt könnte man ja vielleicht einmal mit etwas Abstand, wenn man nicht den ganzen lieben langen Tag auf Amerika und Israel einprügelt, sich die Frage stellen, ja, was haben eigentlich die Europäer, was haben die Asiaten, was haben eigentlich diese Golfstaaten gemacht, um diesen Seeweg zu sichern? Was hat man eigentlich getan gegen diese Houthi-Rebellen, die auch von Teheran gesponsert werden? Wie die Hisbollah, wie die Hamas mit ihren menschenverschlingenden Massakern. Das wird immer ausgeblendet. Ich bin auch empört über Bilder vom Gazastreifen und wenn ich sehe, dass im Libanon Schulen getroffen werden. Aber man kann eben nicht nur mit Bildern Politik machen und sich hier aufpeitschen lassen von der emotionalen Schockwirkung. Ich erinnere Sie an die Bilder aus Bergamo während der Corona-Pandemie, können Sie sich erinnern? Als man plötzlich diese Aufnahmen gesehen hat mit den italienischen Armeelastern und es hieß, die seien voll von Corona-Leichen und dann haben sie durchgedreht in Brüssel und in unseren Regierungen und allein diese Bilder haben eine gewaltige politische Kesselwirkung entfaltet. Und jetzt sind wir wieder am gleichen Punkt mit diesem Krieg und deshalb halte ich hier auch dagegen und sage, man muss immer auch die andere Sicht wahrnehmen. Man muss sich immer bewusst machen, dass vielleicht das eigene Bild emotional übersteuert sein könnte. Das gilt selbstverständlich auch für mich, aber ich vertrete momentan vermutlich eine Minderheitenposition, wenn ich hier etwas gegensteuere und dem Pflichtverteidiger gebe. Aber all diese Kritik an Israel und Amerika geschenkt, ja, richtig, man soll das hinterfragen. Aber doch nicht aus dieser arroganten, wohlstandsverwahrlosten Haltung heraus, dass man sagt, ja gut, also ich meine, die Iraner, ein Staat, der da Terror finanziert, überall, und zwar aufs Finsterste, mit Fatwas, Schriftsteller abstechen lässt und so weiter, und mit einer Art und Weise die eigene Opposition niederkämpft, niederwalzt, geradezu massakriert. Das müsste ja einen gewaltigen Aufschrei empfachen, da in unseren gutmenschlichen, moralisch empfindsamen Kreisen. Aber da hören wir sehr wenig. Man hat das Gefühl, die haben sich jetzt komplett in Trump und Netanyahu verbissen. Aber eben, wo ist denn eigentlich der Beitrag dieser Staaten, die hauptsächlich betroffen sind jetzt von diesem Wirtschaftskrieg, den der Iran wird, von dieser Welterpressung, was haben Sie eigentlich gemacht, um diese Straße zu sichern? Ich kann den Ärger der Amerikaner verstehen. Tatenlose Golfstaaten, Gratisschutz, dank Amerika. Die Amerikaner haben immer schon in dieser Straße von Hormuz natürlich auch aus eigennützigen Motiven gewirkt. Also, bitte etwas den Hochmut und die Selbstgewissheit abrüsten. Und diese Überheblichkeit ist eine große Gefahr, vor allem jetzt, entschuldigen Sie, ich sage das aus einer Wertschätzung gegenüber Deutschland heraus, ist ein Problem. Gerade in der Bundesrepublik, da hat man ja den Eindruck, dass es je schlechter dem Land geht, umso selbstsicherer treten da gewisse Politiker und Journalisten auf. Trump sucht Schuldige. Auch der Außenpolitiker der CDU, Norbert Röttgen, kritisiert vor allem Amerika. Und mir kommt die Kritik am Regime im Iran in diesem Zusammenhang zu kurz. Aber es ist auch nicht die primäre Aufgabe der Europäer, der Deutschen und der Schweizer, die Amerikaner und Israeli zu kritisieren. Wir sind ja vor allem aufgerufen, in unseren Kleinstaaten oder relativ Kleinstaaten das Richtige zu tun. Aber man prügelt da auf andere ein, das hat ja null Einfluss, das schadet im Grunde ja nur, das nützt überhaupt nichts. Und vor allem löst es ja die Probleme der eigenen Politik nicht. Und man sollte die Medien und man sollte eben auch die Politiker nicht so leicht davonkommen lassen, wenn die sich da fliehen, davonstehlen von der Lösung der eigenen Probleme, indem sie sich da moralisch aufblustern, indem sie andere runterdrücken, in diesem Fall eben diesen Politiker da im Weißen Haus, diesen fürchterlichen Trump und den noch viel schlimmeren Netanyahu, ja, geschenkt, aber man putzt die anderen runter, um sich selber aufzuwerten. Selenskyj stimmt Putins Feuerpause zu. Immerhin eine nicht so schlechte Nachricht vom Ukraine-Krieg, der sich irgendwie festgefahren hat. Man fragt sich da wirklich, wie lange wollen sie das noch durchziehen, dieser Grossaufwand für minimale Erträge. Auch da ist ein Frieden überfällig. Was macht eigentlich die EU dazu, um hier einen Frieden herbeizuführen? Nichts, nichts. Sie sabotieren den Friedensprozess, die diplomatischen Bemühungen zwischen Amerika und Russland. Und deshalb, auch deshalb geht dieser Krieg weiter. Wahl in Ungarn, das Playbook von Orbáns Angstmache. Und so hat Orbán Ungarn abgewirtschaftet. Das ist auch alternativloses Schreiben und Denken. Sie bekommen fast täglich jetzt mit dem Wahlkampffinish in Ungarn die übliche EU-Anti-Ungarn, Anti-Orbán-Propaganda vorgesetzt. Orbán wird als finsterer Autokrat beschrieben. Die EU-Position wird von den Journalisten kritiklos nachgebetet. Man jubelt einen Herausforderer hoch, der bis vor kurzem noch in der Partei Orbáns war, dort offensichtlich nicht Karriere machte, mit einer sehr prominenten Vertreterin des Orbán-Lagers verheiratet war, mit der Justizministerin, die er heimlich aufgenommen hat, als sie ihm anscheinend irgendetwas Verfängliches zu bestimmten Prozessen sagte. Er hat das dann gegen seine eigene Frau ausgewertet, um sich dann quasi als Gegenkandidat zu profilieren und hier natürlich auf Brüsselkurs unterwegs ist. Und ich lese so überall ungefähr den gleichen Artikel, zum Beispiel Orbán habe Ungarn abgewirtschaftet. Ich habe in der schweizerischen Sendung relativ ausführlich darüber gesprochen. Ich habe gestern auch einen Artikel noch in der Zeit darüber gelesen. Alles das Gleiche. Sie müssen einen Artikel lesen in den deutschen Zeitungen, dann haben Sie alle gelesen. Niemand verteidigt hier den ungarischen Premier, deshalb werde ich dies tun. Viktor Orbán ist einer der bedeutenden Staatsmänner in der Europäischen Union, in Europa unserer Zeit. Er ist ein authentischer Widerstandskämpfer gegen die Autokratie in den 80er Jahren. Er war damals in der liberalen Bewegung unterwegs, hat sich aber von den Liberalen abgewendet und hat dann diesen berühmten Begriff gebracht, der illiberalen Demokratie. Der wird mit ihm in Verbindung gesetzt und darin sieht man dann, sehen seine Kritiker ein Bekenntnis zur autokratischen Staatsform. Das ist kompletter Unsinn. Was sagt Orbán mit dieser illiberalen Demokratie? Er sagt, und das ist seine Meinung, das ist seine Betrachtung, da steht er übrigens nicht alleine, dass der Liberalismus sich eben von seinen eigentlichen freiheitlichen Wurzeln entfernt hat und zu einer Art Ideologie geworden ist, zu einer vor allem auch links eingefärbten Ideologie, dass also der Liberalismus sozusagen zu einem Gaunerwörtchen geworden ist und nicht mehr das bedeutet, was er eigentlich heißen sollte. Und liberale Demokratie, das hieße eine Demokratie, in der eben nur bestimmte Meinungen erwünscht sind, liberale Meinungen, die anderen werden ausgebrandmauert, die werden dann eben verfassungsschutzmäßig bekämpft. Eine liberale Demokratie ist dann eben eine Demokratie, in der dieser Liberalismus, das würde dann heißen LGBTQ, die ganze Gender-Ideologie, die Ideologie der offenen Grenzen als unverhandelbare Wahrheiten sozusagen doktrinär durchgepeitscht werden. Und gegen dieses falsche Verständnis des Liberalismus wendet sich der Begriff der illiberalen Demokratie. Aber ihre Journalisten in Deutschland, übrigens auch in der Schweiz, die hinterfragen das nicht, sondern sie benutzen diesen Kampfbegriff irreführend und damit Fake News-mäßig, um einen Politiker in Misskredit zu bringen, der den liberal-konservativen Ansatz vertritt. Und Orbán ist abgekommen vom Liberalismus, weil er beobachtet hat, dass in Ungarn eben, wie übrigens auch in vielen Staaten Westeuropas, die Liberalen mit den Linken eben angefangen haben zu paktieren, in Ungarn auch mit den Ex-Kommunisten aus Gründen des Machterhalts. Und deshalb hat er sich stärker dem liberal-konservativen, man könnte auch sagen klassischen Liberalismus zugewendet. Und hier werden sie einfach falsch informiert von ihren Zeitungen, von allen Zeitungen, zumindest den großen Zeitungen in Deutschland. Deshalb muss man das in aller Deutlichkeit herausstreichen. Sprechen wir noch über die Wirtschaft. Ungarn sei abgewirtschaftet worden unter Orbán. Das ist eine Lüge, meine Damen und Herren. Das stimmt einfach nicht. Viktor Orbán ist 2010 an die Macht gekommen. Damals hatte Ungarn wirtschaftlich einen schlechteren Stand als Griechenland. Man war also in einer ganz prekären Situation. Das hat man überhaupt nicht wahrgenommen. Natürlich in Grund und Boden gewirtschaftet von einer korrupten, kommunistischen Regierung. Ungarn hatte noch gar keine richtige Staatsverfassung, die kam noch aus den kommunistisch-sowjetischen Zeiten. Also man musste dieses Land aufbauen. Und die Wirtschaft, das war ein riesiges Problem, die war damals eigentlich in den Händen ausländischer Konzerne. Und Orbán hat das schon ganz am Anfang erklärt, er hat gesagt, das dürfen wir nicht zulassen, dass hier das Tafelsilber einfach verkauft wird. Wir müssen eine eigene bürgerliche Gesellschaft aufbauen, wir müssen eine eigene nationale Wirtschaft aufbauen. Ich will einen eigenen Mittelstand mit Unternehmen. Und dann haben Sie natürlich das Problem, dass wenn Sie so einen Ansatz verfolgen, dass es natürlich zu Verfilzungen kommt, dass natürlich bestimmte Firmen, bestimmte Günstlinge auch der Regierung Regierungsaufträge bekommen. Und dann haben Sie auch die Dekadenz sogenannter ungarischer Oligarchen. Und da kann man sicherlich dem Viktor Orbán den einen oder anderen Vorwurf machen und sagen, dass er das zu wenig bekämpft. Aber wenn Sie in Ungarn auch Skeptiker fragen, dann sagen die Ihnen, Orbán selber ist kein korrupter Mensch. Der lebt nicht in Saus und Braus, der lebt nicht in überschäumenden Verhältnissen. Aber es gibt in dieser erweiterten Entourage Leute, die das eben missbraucht haben. Ja, das soll man beanstanden, aber das ist nicht der entscheidende Faktor. Der entscheidende Faktor ist, dass es eben Orbán gelungen ist, sein Land wirtschaftlich nach vorne zu bringen. Dass sie jetzt darunter leiden, aufgrund auch ihrer geopolitischen Exponiertheit zum Ukraine-Krieg, dass sie an der EU-Politik leiden, das ist natürlich auch in der Wirtschaft jetzt spürbar. Aber wie unkritisch man dann einen Kandidaten hochjubelt, der sich aus karrieretechnischen Gründen aus der Fidesz-Partei verabschiedet hat, der gar nicht die Kompetenzen hat, der mit Leuten zusammenarbeitet, die noch nie in der Politik tätig gewesen sind. Das ist wie wenn Sie die deutsche Fußballnationalmannschaft durch Spieler ersetzen würden, die noch nie Fußball gespielt haben. Können Sie auch machen. Aber das wird in den Medien überhaupt nicht dargestellt. Und dann kommen wir an den Kern des Ganzen. Darum geht es nämlich bei diesen Wahlen in Ungarn. Darf es in der Europäischen Union eigentlich noch Länder geben, die Brüssel widersprechen? Oder wirst du dann einfach brutal runtergewalzt, wenn du eine andere Meinung vertrittst, als die nicht gewählte Frau von der Leyen, die sich da immer wieder als oberste Gralshüterin der Demokratie aufspielt? Das ist offensichtlich das demokratische Ideal der Journalisten, eine in Hinterzimmerverfahren ernannte Funktionärin, die sich da als Demokratiespezialistin aufspielt und übrigens auch immer wieder der Schweiz gelegentlich die Leviten liest. Entschuldigung, Frau von der Leyen, mit allem Respekt, aber in der Schweiz haben wir seit über 700 Jahren Demokratie, und ich glaube, Sie sind kommen aus einem Land, das jetzt vielleicht nach einigen Jahrzehnten die zarten Knospen der Demokratie hat entstehen lassen und im Moment aber allerdings auch im Begriff ist, diese Demokratie wieder ein bisschen zurückzufahren. Also hier wird die Frage entschieden, darf es in der EU noch Länder geben, Kleinstaaten, die eine eigene Meinung vertreten? Und Viktor Orban macht im Grunde das, was die EU machen müsste, was die Regierung in Berlin machen müsste. Er bekämpft die illegale Zuwanderung. Er hat es geschafft, diese Massenzuwanderung, die ja die Mutter sehr, sehr vieler Probleme, vielleicht aller Probleme ist, heute in der Bundesrepublik, steigende Gesundheitskosten, steigende Mieten, steigende Kriminalitätszahlen, sinkendes Bildungsniveau, all diese Dinge, Ausplünderung des Sozialstaates, auch diese Kulturkriege, die dann entstehen, wenn sie eben Leute aus ganz anderen Kulturkreisen einfach massenhaft importieren, das führt zu gewaltigen Konflikten, das hat Orban verhindert. Orban setzt sich dafür ein, dass man gegen Russland nicht einen sinnlosen Krieg führt, den man nicht gewinnen kann. Er sagt den Leuten in Brüssel, ihr seid völlig verrückt geworden, ihr könnt euch doch nicht auf einen Krieg gegen Russland einstellen, das rohstoffreichste Land der Welt, während ihr selber gar nichts habt. Also müssen wir hier doch versuchen, die Diplomatie zurückzubringen. Er unterhält sich mit China, er unterhält sich mit der Türkei, er unterhält sich selbstverständlich mit Putin, er unterhält sich mit Trump und so ist es ihm gelungen, als Verfechter eines Kleinstaats über der eigentlichen Gewichtsklasse Ungarns zu kämpfen. Das ist ein Mann von bedeutender Statur, meine Damen und Herren. Das ist ein Grundsatzpolitiker, der nicht einfach nur nach den Meinungsumfragen geht. Natürlich ist er nicht perfekt, natürlich ist er kein Heiliger. Aber um Himmels Willen, wenn man das mit diesen Scheineliten vergleicht, die da von einem Misserfolg zum anderen rasseln, aber mit jedem Misserfolg noch aufgeblasener werden, dann kann man doch nicht hier als Journalist auftreten und sagen, Orban sei sozusagen eine Gefahr für Europa, es brauche jetzt einen Wechsel. Das schreibt die NZZ, das schreibt die FAZ, das schreiben alle. Ich sehe nirgends eine qualifizierte Verteidigung dieses Politikers. Also, er sagt, Frieden ist besser als Krieg. Kontrollierte Grenzen sind besser als offene Grenzen. Freie Rede ist besser als Zensur. Und er ist auch dabei und hat das sehr erfolgreich gemacht, eine bürgerlich-liberal-konservative Mittelschicht in Ungarn entstehen zu lassen. Es gibt Missstände im Gesundheitswesen. Natürlich ist nicht alles optimal gelungen. Aber diese Missstände werden meines Erachtens in der medialen Betrachtung ganz massiv aufgeblasen und man blendet aus, auf was für eine Art und Weise, höchst undemokratisch meines Erachtens, sich die EU in diesen Wahlkampf einmischt. Ist ja auch nichts Neues, dass Machtgebilde ihre Macht auch in andere Länder projizieren und am liebsten in Kleinstaaten, bei denen glaubt man, dass sie sich nicht so sehr wehren können. Und was macht man? Sie erpressen Ungarn mit dem Geld. Sie sagen, wir zahlen euch einfach die Corona-Fonds nicht, weil es uns nicht passt, was ihr macht. Das ist nicht der Rechtsstaat. Ja, ist denn die EU der Rechtsstaat, die sich über ihre eigenen Satzungen hinwegsetzt, beispielsweise in der Frage der No-Bailout-Klausel, Neuverschuldung und so weiter, eine Politik des Hin und Her und Hüst und Hot betreibt, gestern Klimarettung, heute nur noch Militär, dann wieder Krieg gegen Russland, dann plötzlich wieder Frieden, NATO-Getöse und dann aber Abstinenz. Man ruft aus über Amerika, aber ist nicht bereit, in der Straße von Hormuz irgendeinen Beitrag zu leisten. Das ist doch keine glaubwürdige Politik und man prügelt auf Orban ein. Aber für mich als Schweizer zeigt sich hier die Gretchenfrage. Darf es in dieser Europäischen Union eigentlich noch ein anderes Land, einen anderen Weg geben? Und so wie es jetzt läuft, bestätigt die EU, die ja quasi das Hauptquartier der liberalen Demokratie sein will, wie illiberal diese liberale Demokratie eigentlich ist, wie intolerant sie ist, wie unfreiheitlich sie ist, mit Zensur, mit der Sanktionierung von Leuten wie Jacques Beau, die eine andere Meinung haben. Das ist die liberale Demokratie, meine Damen und Herren. Und wenn Sanktionen, Meinungsverbote, Einschüchterung, Erpressung gegen Kleinstaaten, wenn das die liberale Demokratie ist, dann bin ich auch für die illiberale Demokratie. So. machen wir hier mal einen Punkt bei dieser nicht geplanten, kleinen, ausschweifenden Exkursrede zu Ungarn. Aber um das geht's in meinen Augen. Mario Adorf ist gestorben. Der bedeutende Schauspieler, einer meiner Lieblingsschauspieler, schon als Winnetou-Schurke Center habe ich ihn geliebt und in vielen, vielen Rollen auch unglaublich vielseitig, ein Wahnsinnscharakter. Und er ist ja in Zürich geboren, ist in Frankreich gestorben, im biblischen Alter von 95 Jahren. Eine der ganz großen Figuren und auch ein Verfechter und Vertreter und Verkörperer eben eines tollen Deutschland, von dem man heute leider nicht mehr so viel sieht. Auch wir haben ein Interview mit ihm gemacht in der Weltwoche 2002. Auch politisch hochpragmatisch, entspannt, großartig, nicht so woke und eben illiberal, liberal, wie das heute der Fall ist. Und Orban versprach Putin, also eine regelrechte Anti-Orban-Kampagne heute in der Frankfurter Allgemeinen, und Orban versprach Putin, ich bin dir zu Diensten. Das ist ja auch so ein Skandal, dass jetzt die Geheimdienste hier einfach geheime aufgenommene Gespräche und die Medien durchstechen. Über den Nahen Osten haben wir gesprochen. Da ist vielleicht im Wall Street Journal noch erwähnenswert. Da fragt man sich, Netanyahu gewinnt militärisch sehr erfolgreich, aber kann er diese Kriege auch gewinnen und vor allem auch den Frieden? Ja, das ist die meines Erachtens sinnvolle, kritische Auseinandersetzungsebene und nicht diese pauschale Fundamentalkritik. So, jetzt aber setzen wir einen Punkt hier. Ich habe Ihre Aufmerksamkeit schon viel zu lange beansprucht. Danke vielmals. Aber es war mir wichtig, auch im internationalen Daily hier meine Gedanken zu Viktor Orban in einer vielleicht noch etwas geschliffeneren, kristallinen Form darzulegen. Die Hauptprobe sozusagen im Schweizer Daily. Aber ich habe die Gelegenheit, dann in der zweiten Sendung noch einen draufzulegen. Falls Sie noch dabei sind, vielen herzlichen Dank. Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie entspannt, bleiben Sie kritisch, bleiben Sie wachsam und vor allem bleiben Sie uns gewogen. Ich melde mich zurück. Ein schönes Wochenende allerseits.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Leser. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.